Dass ihr da seid. Cool. Es ist für mich ein großes Privileg, ein großes Vorrecht, hier zu stehen, hier vorne zu stehen und zu euch zu sprechen. Ich weiß nicht, warum du heute hier bist und was du mitbringst. Bist du aus freien Stücken hierher gekommen oder wurdest du vielleicht sogar gezwungen, hierher zu kommen? Hattest du Freude, hierher zu kommen? Oder ging es heute nicht so gut? Und du musstest dich aufrappeln, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass es einen Grund gibt, dass du hier bist. Es gibt einen Grund. Gott freut sich, dass du dich auf den Weg gemacht hast und ich auch. Wisst ihr, was heute für ein Sonntag ist? Palmsonntag, genau richtig. Wer war denn von euch heute der Palmesel? Ha, guck, ertappt. Ich hab's doch gewusst, ja. Kennt ihr das, ja? Der als letztes aufsteht, der ist den ganzen Tag der Palmesel. Wenn wir aber in die Geschichte von Jesu Einzug in Jerusalem schauen, dann ist es ja wohl gar nicht so schlecht, ein Esel zu sein, gegenüber sonst. Ihr könnt die Geschichte nachlesen in Johannes 12, Vers 12 bis 19. Was hier auffällt, ist, dass dem Esel bereits im Alten Testament prophezeit wurde und es geschah, damit die Schrift erfüllt war. Also ist es auch bedeutend, ein Esel zu sein, zumindest biblisch. Als Jesus nun in Jerusalem auf dem Füllen einer Eselin einzog, riefen die Menschen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König Israel. Und genauso, wie sie ihm hier Hosianna zuriefen, riefen sie Tage später: Kreuzigt ihn. Auf dieses Ereignis, welches sich vor 2000 Jahren in Jerusalem an einem Kreuz auf Golgatha zugetragen hat, wollen wir heute unseren Fokus legen. Das Kreuz soll heute das Zentrum der Predigt sein, aber weit darüber hinaus ist das Kreuz vor allem das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Das Kreuz ist es, was das Christentum von allen anderen Religionen unterscheidet. Es ist die Grundlage all unserer Anbetung, unseres Lobpreises, unserer Freude, unseres Friedens, unserer Hoffnung. Das Kreuz markiert das wichtigste Ereignis der gesamten Menschheitsgeschichte. Das Thema heute ist das Wunder des Kreuzes. Ich möchte noch kurz dafür beten. Herr Jesus, danke, dass du heute jetzt durch deinen Heiligen Geist mitten unter uns bist. Und ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest. Offenbare du dein Erlösungswerk durch dein Wort und schenke uns offene Ohren, aber vor allem offene Herzen, damit wir das Wunder des Kreuzes erfassen und begreifen können. Amen. Damit wir das Wunder des Kreuzes überhaupt in seinem ganzen Ausmaß verstehen, müssen wir zunächst einen Blick ins Alte Testament werfen. Dabei werde ich aufgrund der begrenzten Zeit natürlich nur die wesentlichen Dinge betrachten können. Also wird es eine Zusammenfassung einer Zusammenfassung von einer Zusammenfassung. Weil es darum gehen soll, dass wir den roten Faden, der sich durch die Bibel und die jüdische Geschichte zieht, erkennen und begreifen. Seid ihr bereit dazu? Jawohl, okay. Also gehen wir ganz an den Anfang der Bibel zur Schöpfungsgeschichte. In 1. Mose 2, Vers 7 steht: Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Als Krönung der Schöpfung erschuf Gott den Menschen, gab ihm einen freien Willen und nur ein Gebot, nämlich nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Denn, und es steht in 1. Mose 2, Vers 17, denn an dem Tag, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Doch der Mensch setzt sich aufgrund der Versuchung und letztendlich aufgrund seines freien Willens über dieses Gebot hinweg und wollte selber entscheiden, was gut und böse ist. Und er aß von der Frucht, und er aß die Frucht vom Baum der Erkenntnis, und das nennt die Bibel den Sündenfall. Das kennt ihr. Mit dem Sündenfall kam die Sünde und der Tod in die Welt. Und die von Gott ursprünglich erschaffene menschliche Natur wurde völlig und ganz durchdrungen. Römer 5, Vers 12. B beschreibt dies wie folgt. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Zu allen Menschen gekommen. Denn alle haben gesündigt. Psalm 53, Vers 4 bringt es nochmal auf den Punkt. Alle sind abgewichen. Sie sind alle verdorben. Ausnahmslos. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das Ebenbild Gottes wurde durch die Sünde völlig zerstört. Und wir sind Sklaven der Sünde geworden. Da Gott heilig und gerecht und das Gegenteil von Sünde ist, konnte und kann er mit uns nicht länger eine persönliche Vater-Kind-Beziehung haben. Wir sind zwar immer noch ein Geschöpf Gottes, aber kein Kind Gottes. Wir sind durch die Sünde ein für alle Mal getrennt von Gott und leben nicht mehr in unserer ursprünglichen Bestimmung, unser ursprüngliches Leben, das Gott für uns vorgesehen und welches er uns eingehaucht hat. Wir sind so mit dem Tode geweiht und das ist das Dilemma, in welchem wir, die ganze Menschheit, ausnahmslos stecken. Der Lohn der Sünde ist der Tod, Römer 6, Vers 23. Und um den Tod zu entkraften, brauchen wir Leben, neues Leben. Die Bibel sagt hierzu ganz klar, das Leben ist im Blut. Das ist uns Menschen nicht unbekannt und es ist auch wissenschaftlich belegt. Ohne Blut kein Leben. 3. Mose 17, Vers 11. Denn im Blut ist das Leben und ich habe angeordnet, dass es auf dem Altar dargebracht wird, um euch von eurer Schuld zu befreien, weil im Blut das Leben ist. Darum werdet ihr durch das Blut mit mir, dem Herrn, versöhnt. Wenn wir also zurückschauen, sehen wir, dass Gott selbst das erste Opfer brachte, um Adam und Eva mit Fell zu bekleiden. Denn sie erkannten aufgrund der Sünde, dass sie nackt waren. Sie schämten sich plötzlich in Gottes Gegenwart. Dafür musste ein unschuldiges Tier geopfert werden. Dies ist bereits ein Hinweis auf Jesus. Springen wir nun ein Stück weiter zu den Passahlämmern. Gott der Herr befahl dem Volk Israel, dass es aus der Gefangenschaft Ägyptens befreit werden soll, dass jede Familie ein makelloses Lamm schlachten soll, um mit diesem Blut die Türzargen ihrer Häuser zu bestreichen, als Zeichen des Schutzes vor dem Strafgericht Gottes. Ihr könnt das nachlesen in 2. Mose 12, Vers 1 bis 14. Und wieder musste das Blut eines bzw. vieler unschuldiger Opfertiere fließen. Gehen wir nur noch ein Schritt weiter, als das Volk Israel auf dem Weg in das verheißene Land die Gebote Gottes empfang. In 2. Mose 24 lesen wir, dass Gott einen Bund mit dem Volk Israel beschließt. Dabei wird ab Vers 6 beschrieben, dass Mose das Blut der Opfertiere zur Hälfte auf den Altar sprengte und mit der anderen Hälfte besprengte er das Volk mit den Worten: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat. Literweise floss Blut vieler Opfertiere im Alten Testament und es war nie genug. Es musste immer wieder neu wiederholt werden. springen wir nochmal ein letztes Mal in 3. Mose 16. Dort wird vom großen Versöhnungstag, dem Yom HaKippurim, berichtet. Nur an diesem einen Tag durfte der hohe Priester mit einfachem Leinengewand und mit dem Blut des Opfertieres das Allerheiligste des Tempels betreten. Er tauchte seine Finger in das Blut und sprengte es erst auf die Bundeslade als ein Zeichen der Besiegelung des Bundes. Danach besprengte er das Blut 7-mal auf die Erde. Doch weshalb musste auch die Erde 7-mal besprengt werden? Und genau hier möchte ich den Bogen spannen zu unserem heutigen Thema. So wie der hohe Priester den Auftrag erhielt, am großen Versöhnungstag die Erde 7-mal mit dem Blut des Opfers zu besprengen, so tränkte am Karfreitag Jesu Blut 7-mal die Erde. Jesus ist der hohe Priester, der das Heiligtum betritt, um Versöhnung für unsere Sünden zu bewirken. In Matthäus 26, Vers 28 steht, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Es war also von Anfang an bestimmt, dass Jesus, das Lamm Gottes, für deine Erlösung geopfert wird. Doch bevor du existiertest, war schon klar, dass Jesus für deine Schuld mit seinem Blut ein makelloses und unbeflecktes Opferlamm bezahlt. So steht es in Petrus 1, Vers 20. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Jesus wusste das und war für den Erlösungsplan schon vor Beginn der Zeit bereit. Damit wir also wieder Kinder Gottes werden können, war ein Wunder nötig. Das Wunder des Kreuzes. Ich erwähnte vorher, dass Jesus 7-mal die Erde mit seinem Blut besprengte, so wie es auch die 4 Evangelien berichten. Die Zahl 7 ist hier kein Zufall. Jedes einzelne Mal war eine prophetische Handlung hunderte Jahre zuvor verheißen und von Gott gewollt und eingegeben. Er möchte uns damit verdeutlichen, was das Wunder des Kreuzes Jesu für uns persönlich bedeutet. 7 ist aus biblischer Sicht die Zahl der Fülle und symbolisiert Vollständigkeit und Vollkommenheit. Jesus erbrachte durch sein Leid hindurch auf eine vollkommene Art und Weise das Opfer, um uns voll und ganz mit unserem Vater zu versöhnen. Jedes Mal, wenn Jesu Blut floss, deutet das auf eines der 7 Wunder des Kreuzes hin, die in unserem Leben stattfinden können. Vergebung, Erlösung, Reinigung, Heilung, Befreiung, Versöhnung und Neugeburt. Um das Wunder des Kreuzes nochmal klar zu beleuchten, hilft uns der Einstieg aus dem Text aus 2. Korinther 5, Vers 21. Denn der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich liebe diesen Vers. Ich liebe ihn. Vergebung. Wir steigen ein, als sich Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes aufmachte und in den Garten Gethsemane ging. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du die Ereignisse vom Garten Gethsemane liest. Denn dort erkennen wir bereits, wie schwer diese Last der Sünde auf Jesu lag. dieser Kelch, der vor ihm lag. Wir lesen in Markus 14, Vers 33 bis 36. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber, Vater, sagte er, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er war zutiefst bestürzt, betrübt, geängstigt. Kannst du dir das über Jesus vorstellen? Ein Kampf mit der Angst, der so heftig wurde, dass Jesus mit solcher Anspannung betete, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Hier steht in Lukas 22, Vers 44 übrigens. Hier blutet Jesus das erste Mal. Das ist keine Übertreibung. Dieses seltsame Phänomen wird von der Medizin als Hemidrose bezeichnet. Also ihr könnt es gerne mal googeln oder vielleicht die Silke fragen. Ja, also es gibt es wirklich. Selten, aber dieses Phänomen gibt es. Jetzt stellt sich mir die Frage, was führte dazu, was Jesus zu diesem starken emotionalen Kampf führte? Hatte er Angst vor dem Tod? Sicher nicht. Angst vor den körperlichen Qualen, die vor ihm lagen? Vielleicht ein bisschen. Aber seine größte Angst bezog sich auf das Gewicht der Sünde der ganzen Welt. Vor dem Zorn des Vaters, der sich gegen ihn gerichtet hat. Er bittet den Vater nicht, ihn von dem Tod am Kreuz zu retten und zu verschonen, sondern den Kelch wegzunehmen. Von welchem Kelch spricht Jesus hier eigentlich? Und warum fürchtet er sich so sehr davor? Die Antwort darauf finden wir bei den Propheten im Alten Testament. In Jeremia spricht über den Kelch des Zornes Gottes, der mit den Sünden aller Nationen bis zum Rand gefüllt ist. Diesen vollen Kelch, an anderer Stelle auch Becher genannt, muss von den Nationen selbst getrunken werden. Die Folge ist, dass sie in diesem Moment verlassen, verspottet und verflucht sind. Das gilt also somit auch für unseren Lebensbecher, der gefüllt ist mit unserer Schuld. All unsere Sünden wurden in diesen Becher gepresst und Jesus wusste, dass er diesen Kelch an unserer Stelle leer trinken musste, bis auf den letzten Tropfen. Schluck für Schluck begann er nun zu trinken. Und so wurde der Mann ohne Sünde mit unserer Sünde getränkt und zur Sünde gemacht. Sie durchdrang Jesus Seele, Geist und Körper. Mit jedem Schluck schmeckte er Hass, Angst, Panik, Neid, Lust, die widerwärtigsten Sünden der ganzen Menschheit, Tod und so weiter. Ich weiß nicht, mit was dein Lebensbecher gefüllt ist. Aber ich möchte dich ermutigen, Jesus deinen Lebensbecher zu übergeben, gefüllt mit deiner Schuld. Bekenne ihm deine Schuld, damit du Vergebung empfangen kannst. Und ich kenne nicht deinen Lebensbecher, aber ich weiß, was du dir jetzt eine Frage stellst, welche Frage du dir jetzt stellst. Was es mit den Kärtchen hier auf sich hat vielleicht. Es ist gut, die Dinge zu benennen, die auf deinen Schultern lasten. Es ist gut, sie zu benennen und sie aufzuschreiben. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, während der Predigt das aufzuschreiben, was eure Last ist, was eure Schuld ist, was euch belastet. Vielleicht zeigt euch Gott auch während der Predigt noch das eine oder andere. Ihr dürft es aufschreiben. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern und ihr nach vorne kommt, könnt ihr all diese Schuld, die ihr da aufgeschrieben habt, eure persönliche Schuld, dort ans Kreuz hängen. Da vorne hat es Reißnägel und ihr könnt sie ans Kreuz nageln. Ihr dürft euch frei fühlen, ihr könnt es auch mit nach Hause nehmen und das ganz für euch persönlich machen. Aber ihr dürft es auch bekennen in der Öffentlichkeit, eure Schuld. Das zweite, Erlösung. Nachdem Jesus mit unseren Sünden gerungen hatte und er von Judas verraten wurde, kamen die Soldaten und führten ihn ab in das Haus des hohen Priesters Hannas. Dort wurde er verspottet, misshandelt, mit Fäusten geschlagen, bis er zum zweiten Mal blutete. Jesus war unschuldig und ließ sich, ohne sich zu verteidigen, an deiner Stelle, an unserer Stelle, zu Unrecht beschuldigen und misshandeln. Während der Misshandlungen hat Jesus jede Anklage des Bösen und jedes daraus entstehende Schuldgefühl auf sich einprassen lassen. Dadurch hat er uns erlöst von der Macht des Anklägers. Durch das Blut Jesu und aufgrund deines Zeugnisses wird die Stimme des Anklägers verstummen müssen. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden um das Blutes des Lammes und um des Wortes ihrer Zeugnisse willen. Gott hat mit dem Blut Jesu das Strafregister durchgestrichen, das dich ganz persönlich anklagt. Und er hat dich freigesprochen und erlöst von jeglicher Anklage des Bösen. Ist dir das bewusst? Reinigung. Jesus wurde ein weiteres Mal vor dem Hohen Rat im Palast des Hohen Priesters Kaiphas verhört. Während der Misshandlungen wurde Jesus nicht nur verspottet, bespuckt und geschlagen, auch sein Bart wurde ihm herausgerissen. Jesaja 50, Vers 6 berichtet hier schon: Ich hielt meine Wangen denen hin, die mir den Bart ausrissen. Das dritte Mal sprengte das Blut Jesu die Erde. Es ist nicht nur das Böse, der dich anklagt, nicht nur Satan, der dich anklagt. Auch dein Gewissen klagt dich an. Innerlich, wodurch du dich schuldig fühlst. Deshalb sagt die Bibel in Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut von Jesus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen. Erfüllt von Gottes ewigem Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich zum Tode führen. Und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Die Bilder, die sich in deinem Leben auf deine Netzhaut gebrannt haben, können durch das Blut Jesu gelöscht werden. Erinnerungen an deine Sünde können dich verfolgen. Albträume, Traumata, Flashbacks. Von all diesen Dingen kann dich das Blut Jesu reinigen. Heilung. Nach einer schlaflosen Nacht, geschlagen und misshandelt, wird Jesus wie ein Übeltäter gefesselt und an den römischen Statthalter Pontius Pilatus überliefert. Wir befinden uns inzwischen im Innenhof des Gerichtsgebäudes. Jesus wird dreimal verhört und jedes Mal kommt Pilatus zu dem Entschluss, ich finde keine Schuld an dem Menschen. Pilatus will Jesus eine Lektion erteilen, ihn züchtigen, vermutlich um sein Gesicht als Statthalter nicht zu verlieren, und lässt ihn geißeln. Was ist eine Geißelung? Dabei wird das Opfer ausgezogen, an einen Pfahl gebunden und ausgepeitscht. Aber nicht mit einer Peitsche, wie wir sie kennen. Die Lederriemen waren an ihren Enden oftmals bestückt mit Metall- oder Knochenstücken, damit die Haut, das Fleisch des Opfers zerfetzt werden würde. Und bei den Römern war die Begrenzung der Peitschenhiebe nicht die Erschöpfung des Opfers, sondern man hörte erst dann auf, wenn die Folterknechte keine Kraft mehr hatten oder der Hauptmann den Befehl gab. Kannst du Jesus sehen, wie er sich foltern lässt? Schlag für Schlag für Schlag. Er es über sich ergehen lässt und den Kelch weiter trinkt. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mir zum ersten Mal die Verfilmung Die Passion Christi anschaute. Wer den Film kennt, weiß, dass auch die Geißelung sehr detailliert dargestellt wird. Ich sah mir an, wie die römischen Soldaten Jesus misshandelten. Und all meine Gedanken kreisten darum, was ich diesen Männern jetzt antun würde, die meinen Jesus wie ein Stück Vieh schlugen und misshandeln. Und ich hätte mir am liebsten gewünscht, dass jemand oder irgendetwas dieses grausame Szenario beenden und verhindern würde. Warum musste es so grausam sein? Es geschah nicht nur wegen unserer Sünde, sondern es hatte einen tieferen Grund. Mit jedem Geißelschlag nahm Jesus jede Krankheit auf sich. So wurde er vertraut mit all unserer Krankheiten und mit all unseren Schmerzen. Jesaja 53, Vers 3 und 4. Er war verachtet, von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leid vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. In seiner unmenschlichen Entstellung liegt deine übernatürliche Heilung. Ist dir das bewusst? Jesaja 53, Vers 5 steht dann noch: Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich bringe dir alles, Herr, was wund ist in mir. Die Scherben der letzten Nacht, meinen Stolz und meine Schuld, Schmerz und Trennung. Wund bist du geschlagen worden. Um meine Wunden auf dich zu nehmen, so bitte heile du mich und verwandle meine Wunden in Wunder. So wurde die Erde das vierte Mal mit Jesu Blut gesprengt. Befreiung. Nach der Geißelung und der Verurteilung Jesu durch das Volk führten ihn die Kriegsknechte des Statthalters in das Prätorium. Matthäus 27, Vers 28 bis 30. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweige eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen: Es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Es hörte nicht auf. Die messerscharfen Dornen durchstachen seine Kopfhaut, sodass Jesus zum fünften Mal anfing zu bluten. Die Dornenkrone ist ein Symbol für den Fluch, also die Folge der Sünde. In 1. Mose 3, Vers 17 und 18: Deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen. Jesus ist diesen Leidensweg nicht nur gegangen, um dir deine Sünden zu nehmen, sondern auch, um dich von den Folgen der Sünden zu befreien. Deinen Schmerz, deine Wut, deine Scham, deinen Kummer, deine Ablehnung, deine Opferrolle. Jesus trug die Dornenkrone an deiner Stelle, damit du ungehindert den Vatersegen empfangen kannst. Galater 3, Vers 14: Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Puh. Was für eine Befreiung. Versöhnung. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm das Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und da er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über dem Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten die Köpfe und sprachen: Der du den Himmel abbrichst und baust ihn, der du den Tempel, Entschuldigung, abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist. Und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Er ist der König von Israel. Er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Ein anderer musste sein Kreuz tragen, weil Jesus selbst nach dieser grausamen Geißelung nicht mehr in der Lage war. Und um ihn weiter zu verhöhnen, boten sie ihm einen ungenießbaren, bitteren Trank an. Und dann erst begann die Kreuzigung. Am Boden liegend wurde Jesus entkleidet und vor den Augen seiner Lieben und vieler Schaulustiger mit ausgestreckten Armen ans Kreuz genagelt. Und dann wurde das Kreuz aufgerichtet und nur an den Nägeln, in den Händen und Füßen wird das Opfer gehalten. Unvorstellbar schreckliche Schmerzen, bis der Körper aufgibt. 6 Stunden lang hing Jesus dort am Kreuz mit gegeißeltem Leib und Dornenkrone. Mit jeder Bewegung wurden die Schmerzen schlimmer. Und Jesus Blut sprengte zum 6. Mal die Erde. Die Hinrichtung war öffentlich und Satan war während der Kreuzigung kräftig am Werk. Er will unbedingt das Erlösungswerk verhindern, so wie er es bereits in der Wüste getan hat. Jesus 3-mal versuchte, Dinge zu tun, die unsere Erlösung verhindern. Auch hier am Kreuz sind die Worte der Schaulustigen, der hohen Priester und Schriftgelehrten eine Versuchung an Jesus. Steig herab, wenn du Gottes Sohn bist. Hilf dir selbst, rette dich. Und Jesus hätte herabsteigen können und hätte seine Qualen von jetzt auf nachher beenden können. Er hätte die Autorität gehabt dazu. Aber ich sage dir, Jesus wollte nicht sich selbst retten, sondern er wollte dich retten. Am Kreuz geht es nicht um die Not Jesu, sondern um unsere Not. Es geht nicht um seine Rettung, sondern um unsere Rettung. Jesus ging den grausamen Weg gehorsam weiter, Schritt für Schritt aus Liebe zu dir. Aus Liebe. Dort am Kreuz gingen Jesu Worte in Erfüllung. Johannes 15, Vers 16. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Schau auf Jesus. Schau auf ihn und erkenne Gottes Liebe für dich. Durch den Kreuzestod nahm Jesus den Platz aller verurteilten Söhne und Töchter des Vaters ein. Er liebt dich zu sehr, als dass er dich verdammt sein lassen will. Er liebt dich. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Er hat die Strafe getragen, die wir verdient hätten. Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Liebe. Wiedergeburt. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als Jesus verstarb, zerriss der Vorhang des Tempels, der das Allerheiligste verbarg. Damit steht nun der Weg in die Gegenwart Gottes jedem offen, der an das Wunder des Kreuzes glaubt. Nachdem Jesus verstorben war, stach ein römischer Soldat mit einem Speer in seine Seite, um zu sehen, ob er schon tot war. In dem Moment, als Jesus durchstochen wurde, flossen Wasser und Blut aus der Seite, wie bei einer Geburt. Es wurde sichtbar, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Jesus Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dies war ein Zeichen unserer Wiedergeburt. So wie Gott Eva aus der Rippe Adams formte, so formte Gott den neuen Menschen aus Jesus. Das war das siebte und letzte Mal, dass das Blut Jesu die Erde besprengte. Und jetzt hör genau hin, wenn ich dir das sage. Jesus konnte den langen Leidensweg nur ertragen, weil er deine Rettung vor Augen hatte. Du warst die vor ihm liegende Freude. Deine Rettung war die vor ihm liegende Freude. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten, steht in Hebräer 12, Vers 2. Durch das Wunder des Kreuzes können wir aufs Neue geboren werden und du wirst in Christus von Gott gut geheißen und angenommen als sein geliebtes Kind. Galater 3, Vers 26, ihr seid also Söhne und Töchter, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Kreuz ist Gottes größte Offenbarung seiner Heiligkeit und Gnade. Es bringt Leben in geistig tote Herzen. Es rettet vor Tod und Verdammnis. Denn da hat der einzig unschuldige Mensch Erlösung erworben für eine verurteilte Menschheit. Das Wunder des Kreuzes hat die Kraft zu vergeben, zu erlösen, zu reinigen, zu heilen, zu befreien, zu versöhnen und zu erneuern. Ein wahrhaftiges Beispiel hierfür geschieht noch, während Jesus am Kreuz hängt. Zu seiner Rechten und zu seiner Linken hingen mit ihm noch zwei Verbrecher. Sie hingen zu Recht dort. Und es wird uns berichtet, dass sie genauso über Jesus spotteten wie die Volksmenge. Aber das war noch am Vormittag. Am Nachmittag hat sich das Herz des einen gewandelt. Wir lesen das in Lukas 23, Vers 39 bis 43. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in demselben Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. So überwältigend ist die Kraft, die vom Kreuz ausgeht. Ein Verbrecher, der kurz zuvor noch Jesus lästerte, dem stehen plötzlich die Tore zum Himmel weit offen. Ihm wird Versöhnung mit Gott zugesprochen, die Ewigkeit mit Jesus. Was rettet diesen Mann? Er hat wohl kein gutes Leben geführt. Er hat keine Gemeinde besucht, kein Abendmahl genommen. Er heißt nicht getauft. Er hat kein gutes Werk vorzubringen. Er kennt keinen Katechismus. Was also rettet diesen Mann? Was ist es, das diesen Mann rettet? Dass er erkannt hat, dass er ein Sünder ist und dass er auf Jesus blickte und ihm glaubte. Sein Glaubensbekenntnis ist nichts besonders Spektakuläres. Er glaubte, dass Jesus der König über ein Himmelreich ist und er bat ihn, ihn nicht zu vergessen, wenn er dort ist. That's it. Es ist das einfache Vertrauen auf Jesus Christus. Ich muss nichts tun, denn Jesus hat alles getan. Jesus ist genug. Jesus ist genug. So schreit es von diesem Kreuz in diesen Raum. Jesus ist genug. Sein Opfer reicht ein für alle Mal aus. Der Dieb am Kreuz zeigt uns in aller Klarheit, dass unsere Rettung allein aus Gnade und Glaube zu uns kommt. Es ist nicht unser Tun und unser Rennen und unsere Anstrengungen, sondern allein Gottes Gnade und seine Liebe, was uns rettet. Amen.